Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stomberg, herzlich willkommen. So wie es aussieht, wird bei den morgigen Bund-Länder-Beratungen mindestens eine Verlängerung des derzeitigen Shutdown beschlossen werden, wenn nicht gar einige Verschärfungen. Beispielsweise das verbindliche Tragen von FFP2-Masken beim Einkaufen oder im öffentlichen Personennahverkehr. Wie es um die Maskenproduktion Made in Germany steht, darauf gehen wir in dieser Sendung ein. Außerdem auf den konfliktgeladenen Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie und ein Blick nach China, die einzige bedeutende Volkswirtschaft, die in dieser Situation ein positives Wirtschaftswachstum meldet für das Jahr 2020 und was das für uns bedeutet. Die Lage ist mit Blick auf die Mutationen und deren Gefährlichkeit herausfordernd. Insofern wird allgemein erwartet, dass morgen vielleicht noch Verschärfungen beschlossen werden, aber gewiss keine Lockerungen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat bereits angekündigt, dass er die Regeln für den Corona-Schutz am Arbeitsplatz verschärfen und zudem den Druck auf Arbeitgeber erhöhen will, mehr Homeoffice zu ermöglichen auf der Basis des Arbeitsschutzkontrollgesetzes. Auch das wird morgen in die Beratungen eingehen. Wie den Unternehmen wiederum auf der anderen Seite noch mehr und besser geholfen werden soll, darüber berichtet Theo Gers.
Das Trostpflaster, das die Wirtschaft für den verlängerten und wahrscheinlich auch verschärften Lockdown bekommt, könnte schon morgen gleich mitverkündet werden. Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz wollen zum einen den Zugang zu den Unternehmenshilfen erleichtern. Es sollen aber auch mehr Unternehmen profitieren und mehr Geld bekommen. In vielen Punkten gibt es bereits eine Annäherung.
Ich bin jedenfalls wild entschlossen, zusammen mit meinem Kollegen Altmaier dafür Sorge zu tragen, dass wir diese Wirtschaftshilfen, die wir für die Zeit in diesem Jahr konzipiert haben, noch mal großzügiger ausgestalten.
So klang es gestern Abend bei Olaf Scholz in der Talkrunde der Bild-Zeitung. Verschlanken und vereinfachen wollen beide Minister zunächst den Zugang zur sogenannten Überbrückungshilfe 3, dem derzeit laufenden Programm. Unternehmen sollen künftig Hilfen für jeden Monat erhalten, indem sie einen Umsatzeinbruch von mindestens 30% im Vergleich zum Vorjahresmonat nachweisen können, und zwar rückwirkend auch ab November. Es soll nicht mehr unterschieden werden zwischen Firmen, die von Schließungsauflagen direkt, wie etwa ein Restaurant, oder nur indirekt, wie dessen Lieferant, betroffen sind. Das Hauptkriterium ist der Umsatzrückgang. Dabei geht die Bundesregierung schlicht davon aus, dass ein Unternehmen, das direkt wegen Corona-Auflagen schließen muss, ohnehin höhere Verluste nachweisen kann und dementsprechend auch mehr Hilfen erhalten dürfte als eine von den Auflagen nur indirekt betroffene Firma. Auch größere Unternehmen können künftig stärker gefördert werden. Die maximale Förderhöhe soll von 500.000 auf 1,5 Millionen Euro steigen. Verdreifacht werden auch die Abschlagszahlungen von bisher 50 auf 150.000 Euro. Sorgen, das alles könne zu teuer werden, hat der Finanzminister nicht.
Es wird nichts nicht gemacht, weil wir das Gefühl haben, es geht nicht. Wir haben die Kraft, das Notwendige zu tun.
Tatsächlich hat Olaf Scholz noch Reserven. Im letzten Jahr flossen weit weniger Hilfen ab als erwartet. Dadurch konnte Scholz das Defizit im Bundeshaushalt möglicherweise bei 150 Milliarden Euro halten. Kalkuliert hatte er mit 218 Milliarden. Genaue Zahlen will das Finanzministerium morgen bekannt geben. Die nicht ausgeschöpften Kredite des Vorjahres, dazu die kreditfinanzierten Polster im Haushalt 2021, beides ermöglicht es auch, dem Einzelhandel gezielt zu helfen. Wer wegen des Lockdowns auf seiner Saisonware oder auf verderblichen Gütern sitzen bleibt, soll diese abschreiben können. Und die Abschreibungen zählen künftig auch zu den erstattungsfähigen Fixkosten, verspricht der Finanzminister.
Ich glaube, dass wir was tun müssen für Einzelhändler, die Saisonware haben. Ab März wollen sie schon die neue verkaufen. Und da braucht man eine praktische Lösung, die nicht betrugsanfällig ist. Da haben wir uns sehr weit vorangearbeitet, da was zu entwickeln. Das wird jetzt, glaube ich, auch schnell was werden, damit alle darauf kalkulieren können. Denn die alte Ware ist ja noch nicht bezahlt, weil noch nichts verdient wurde. Und dann kommt schon die neue. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Da werden wir was machen.
Alle Hilfen müssen auch weiterhin mit EU-Recht vereinbar sein. Da haben das Wirtschafts- und das Finanzministerium aus dem PR-Desaster der letzten Woche gelernt und weisen schon jetzt vorsorglich darauf hin. Wer Hilfen von mehr als 1 Million Euro beantragt, muss auch entsprechende Verlustnachweise erbringen. Allerdings will die Bundesregierung in Brüssel diese Begrenzung aufbohren.
Theo Gerst zu den geplanten Nachbesserungen bei den Corona-Hilfen. In Bayern ist das schon seit heute Pflicht und es könnte sein, dass auch noch andere Bundesländer folgen und das Tragen von FFP2-Masken im Nahverkehr und beim Einkaufen verbindlich vorschreiben. So oder so wird der Bedarf an Masken steigen, die einen höheren Schutz gewährleisten als die OP-Masken und vor allem als der einfache Mund-Nasen-Schutz, also die Alltagsmaske. Im vergangenen Frühjahr, als die FFP-Masken knapp waren und das medizinische Personal improvisieren musste, hat die Bundesregierung beschlossen, Deutschland soll in einem so sensiblen Bereich unabhängig werden von den globalen Lieferketten und mit Fördermitteln von insgesamt 100 Millionen Euro Unternehmen unterstützt, die in die Maskenproduktion einsteigen wollten. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie in Aachen hat Unternehmen dabei beraten und bei der technischen Realisierung unterstützt. Einer aus dem Team ist Philipp Jongeblut und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie es denn aktuell mit der Maskenproduktion Made in Germany aussieht.
Ja, an der Stelle macht es vielleicht Sinn, einmal ganz kurz darauf zu gucken, wie es denn war, als die Corona-Pandemie losging. Zu dem Zeitpunkt gab es keine bestehende Produktion vor Ort. Es gab Schwierigkeiten bei der Rohmaterialbeschaffung, was die Fliese angeht, die man für diese Masken braucht. Eine Schlüsselkomponente hierfür war unter anderem das Meltblown-Fleece, was die Filterlage darstellt. Und durch fehlendes Know-how war halt auch nicht ganz genau klar, wie die Rohmaterialanforderungen aussehen an diese Fliese, die man braucht, um die Masken herzustellen. Weiterhin hatte man in Deutschland kein Anlagen-Know-how. Man wusste nicht mehr genau, wie so eine Anlage aufgebaut ist. Und die Produktionsanforderungen, zum Beispiel an das Produktionsumfeld, waren nicht klar. Jetzt gibt es eigene Fließproduktion in Deutschland, was vorher nicht der Fall war. Wir können das Meltblown-Fließ, also die Filterlage, selbstständig in Deutschland herstellen. Es gibt also keinen Engpass mehr. Weiterhin haben wir mittlerweile eine eigene Maskenproduktion in Deutschland, sowohl für Mund-Nase-Schutzmasken als auch für FFP-Masken. Und es gibt verschiedene Beratungsangebote für Firmen, die in die Maskenproduktion einsteigen wollen, um hier halt die Hürden gering zu halten.
Welche Firmen sind denn in diese Produktion jetzt in dem vergangenen Dreivierteljahr eingestiegen?
Das sind ganz verschiedene Firmen, kleine Firmen, mittelständische Firmen, aber auch große Firmen, die das aus verschiedenen Motivationen herausgetan haben. Zum einen natürlich aus gemeinnützigen Zwecken, einfach um in der Krise zu helfen. Andere Firmen wollten sich ein zweites Standbein in der Krise aufbauen. Wieder andere Firmen kommen aus einem sehr ähnlichen Produktionsumfeld, also verarbeiten zum Beispiel auch Textile. Und für die war es sehr leicht, diesen neuen Markt zu erschließen, also das neue Marktsegment. Und als letztes gab es natürlich auch Firmen, die Masken für die eigenen Mitarbeiter produziert haben, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten.
Wenn wir derzeit jetzt zum Beispiel in eine Apotheke gehen, um FFP2-Masken zu kaufen, dann gibt es meistens doch immer noch Masken aus China. Sie sagten gerade, die Maskenproduktion ist in Deutschland eigentlich jetzt soweit angelaufen. Wann können wir denn damit rechnen, dass die dann auch entsprechend hier zu kaufen sind?
Natürlich werden als erstes nochmal Restbestände weiterverkauft und sobald die aufgebraucht sind, werden wahrscheinlich auch Masken aus dem deutschen Markt in der Apotheke vor Ort zur Verfügung stehen.
Was macht denn den Unterschied aus Masken aus hiesiger Produktion und Masken aus Produktionsländern außerhalb Europas?
Vielleicht die Art und Weise, wie diese Masken hergestellt werden. Also Firmen hier in Deutschland oder Europa versuchen, diese Masken hochautomatisiert herzustellen. Das hat zum einen erhöhte Investitionskosten, die daraus resultieren für die Anlagen. Auf der anderen Seite wird weniger Personal benötigt, um diese Masken zu produzieren. Da hängt dann auch eine automatisierte Verpackung mit dran. Und das ist, glaube ich, mit der Hauptunterschied zu den Masken in China. Wobei auch das wirklich pauschal gesagt nicht eine schwierige Aussage ist. Auch in China werden Masken vollautomatisiert hergestellt.
Sie beraten ja Unternehmen, die in die Maskenproduktion einsteigen bzw. eingestiegen sind und haben sie auch bei der technischen Realisierung unterstützt. Wo liegen denn die Hauptschwierigkeiten bei der Produktion?
Das Schwierigste war am Anfang erstmal herauszufinden, wie eine solche Anlage aussehen sollte, also wie die Handhabung dieser Fließstoffe vonstatten gehen soll. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Dann mussten diese Masken gefaltet werden, die verschiedenen Fließstoffe mussten miteinander verprägt werden. Die Bänder, die Maske am Kopf fixiert, mussten angebracht werden. Und im Speziellen war das eine komplette Anlagenentwicklung, die da in Deutschland nochmal stattgefunden hat. Teilweise auch auf Basis von Bauplänen, die aus China dann nach Europa gekommen sind.
Von Prüfstellen wird ja immer wieder gesagt, dass mittlerweile eigentlich die Entwicklung des Vlies ausgereift ist. Da gibt es gar nicht mehr so die ganz großen Qualitätsunterschiede, aber sehr wohl bei der Frage der Anpassung, also der Leckage. Wie dicht sind diese Masken? Was können Sie denn sagen, wie das hier in Deutschland gehandhabt wird?
Das Ganze wird geprüft, indem diese Maske auf einen Standardkopf aufgesetzt wird, von einer Person dann an diesen Standardkopf angepasst wird und dann wird der Leckagestrom gemessen. Da ja im Gebrauch jeder eine individuelle Gesichtsform hat, ist dieser gemessene Leckagestrom am Standardkopf nicht unbedingt der, den man im Alltag hat. Viele Leute gehen auch dazu über, die Maske lieber nicht ganz so eng anzupassen, damit man leichter dadurch atmen kann. Aber genau das ist der falsche Weg, sondern man sollte wirklich darauf achten, dass die Maske so eng wie möglich anliegt und man wirklich durch den Vlies atmet, auch wenn der Atemwiderstand hier größer ist.
Und möglichst wenig Luftstrom spürbar ist, am besten gar keiner.
Genau, das wäre natürlich das Optimum.
Diese Produktion, die jetzt in Deutschland angelaufen ist, das ist ja so, die Knappheit hat das Gut FFP-Maske deutlich verteuert. Jetzt sind die Preise wieder schon ein wenig gesunken. Was können Sie denn sagen, inwieweit ist das denn auch eine Produktion, die dann auch langfristig in Deutschland erhalten bleiben kann, wenn jetzt zum Beispiel die Konkurrenz aus anderen Ländern wieder deutlich günstiger wird?
Zum Anfang der Corona-Pandemie wurde der Bedarf für Masken allgemein im Gesundheitswesen erstmal auf 1 Milliarde Masken geschätzt und für Deutschland gesamt auf 8 bis 12 Milliarden, was für den Markt an sich bedeutet, dass die Nachfrage in Deutschland also vorhanden ist. Es ist aber nicht klar, aus welchen Märkten diese Nachfrage jetzt letztendlich gedeckt wird, wie Sie gerade auch gesagt haben. Prinzipiell würde ich sagen, dass die deutsche Industrie für die Produktion von Schutzartikeln wie Masken bereit ist, es aber verlässliche Rahmenbedingungen braucht. Es gibt viele Firmen und Startups, die an Innovationen rund um die Maske arbeiten. Das kann zum Beispiel in einer Reduktion an Prozessschritten zur Herstellung der Maske liegen, was wiederum die Kosten senken würde. Es gibt Masken, die virozide Oberflächen verwenden, die quasi die Viren, die in den Filtermaterialien hängen bleiben, abtötet. Es wird an alternativen Materialien geforscht und es wird an der Steigerung der Nachhaltigkeit dieser Masken geforscht. Man sieht ja viele Masken, die einfach in der Umwelt liegen gelassen werden, zum Beispiel da Masken, die biologisch abbaubar sind. Eine lokale Produktion in Deutschland macht uns erstmal unabhängig von anderen Märkten und ist damit gut. Außerdem kann sie dazu beitragen, dass wir in Krisenzeiten eine Grundversorgung mit solchen Produkten erreichen können. Und es hilft uns dabei, das technische Know-how hier in Deutschland zu lassen. Ob jetzt diese FFP2-Maskenproduktion in Deutschland langfristig möglich ist, hängt meiner Ansicht nach vor allem von verlässlichen Rahmenbedingungen ab, die durch die Politik gesteckt werden müssen. Denn hiervon ist abhängig, ob deutsche Unternehmen weiter in ihre bestehenden Anlagen investieren oder eben nicht.
Sagt Philipp Jongeblot vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie in Aachen zur FFP2-Maskenproduktion Made in Germany. Heute war die zweite Runde der Tarifverhandlungen in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie. Die Forderung der IG Metall ist ein Plus von 4% im Gesamtvolumen. Die Arbeitgeber lehnen das komplett ab und wollen im Gegenteil Arbeitskosten senken. Katharina Thoms verfolgt die Verhandlungsrunde für uns. Frau Thoms, wie verhärtet sind denn die Fronten zwischen den beiden Tarifpartnern?
Sehr verhärtet. Das muss man wirklich sagen. Beide Seiten sind ohne Fortschritt aus den heutigen Verhandlungen rausgekommen. Das hat uns keinen Schritt weitergebracht. Das hat Roman Zitzelsberger von der Gewerkschaft IG Metall in Baden-Württemberg gesagt. Und das zeigt auch schon diese Tarifverhandlungen mit Corona-Krise im Rücken, mit dem Wandel der Auto- und Zulieferwirtschaft. Das wird wirklich ein harter Brocken in den nächsten Wochen. Ja, beide sagen nämlich das Gleiche. Wir lehnen einfach die Vorschläge der anderen Seite ab. Punkt. Mehr ist heute nicht rausgekommen. Nochmal vielleicht zur Erinnerung, Sie hatten ja schon die 4% Lohnsteigerung erwähnt für die rund 1 Million Beschäftigten in der Branche. Die fordert die IG Metall. Der Tarifvertrag soll ein Jahr laufen, so die Vorstellung. Und das stellt sich die Gewerkschaft so vor, es könnte auch als Entgeltausgleich funktionieren. Also weniger Arbeitszeit, zum Beispiel eine 4-Tage-Woche und nur etwas weniger Lohn, also mit dem Lohn nicht im gleichen Umfang runtergehen. Das wäre eine Lösung. Außerdem fordert die Gewerkschaft bessere Bedingungen auch in der Ausbildung in den Tarifverträgen und mehr Fortbildung. Und die Arbeitgeberseite sagt, wir wollen eine Nullrunde und wir wollen die Arbeitskosten senken. Das kann zum Beispiel heißen, Immer wieder werden sogenannte Errungenschaften genannt, die es hier gibt, zum Beispiel Spät- und Nachtzuschläge, die werden hier in Baden-Württemberg schon ab einem sehr frühen Zeitpunkt gezahlt, also zum Beispiel schon ab mittags den Spätzuschlag. Das könnte man abschaffen und dadurch Kosten senken und man will die Tarifverträge einfacher gestalten, sagt die Südwestmetall.
Die Corona-Pandemie trifft in der Branche die Unternehmen ja nicht gleich hart und auch schon im Transformationsprozess, den viele ja momentan durchlaufen, sind die Unternehmen unterschiedlich weit. Wie wird denn in den Tarifverhandlungen darauf Rücksicht genommen?
Ja, Rücksicht ist vielleicht sogar das falsche Wort, weil man eben heute überhaupt gar keine Rücksicht aufeinander genommen hat. Aber interessant ist, beide Seiten führen das als Argument an, nämlich die unterschiedliche wirtschaftliche Lage in den Betrieben und sagen, wir müssen da differenziert dran gehen. Die Arbeitgeberseite, die Südwestmetall, sagt eben einfache Tarifverträge und Firmen, die eben gerade mit der Krise zu kämpfen haben, die sollen vom Flächentarifvertrag abweichen können. Man soll dann zum Beispiel gerne auch in Unternehmen festlegen, ohne dass die Gewerkschaft mit am Tisch sitzt, so hat es Wilfried Port von der Südwestmetall formuliert, wie es weitergeht, festlegen. Und ja, wenn es wieder besser geht, dann kehren wir wieder zurück zum Tarifvertrag. Und man will dann erst wieder zurückkehren, wenn es so ist wie vor 2 Jahren auf dem Vorkrisenniveau. Und die Gewerkschaftsseite meint dazu, das seien Antworten von gestern und sagt, ja, wem es schlechter geht, der kann ja die Lohnerhöhung zum Beispiel später zahlen, wenn es eben wieder raufgeht. Und so lange kann man eben mit anderen Lösungen arbeiten. Auf jeden Fall auch eine Möglichkeit ist, Sonderzahlungen zu streichen. Das hat die IG Metall auch nochmal gesagt. Auf jeden Fall ist man da ganz weit voneinander entfernt. Und das wird noch spannend werden in den nächsten Wochen.
Ja, also die Friedenspflicht endet am 1. März. Gehen Sie von Streiks in der jetzigen Lage aus?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Die IG Metall hat nochmal betont, naja, man sitzt ja jetzt noch am Verhandlungstisch, man möchte auch Lösungen finden gemeinsam, aber man könne auch unter Corona-Bedingungen streiken. Das hat man auch in der Vergangenheit immer wieder betont. Im Sommer ist das teilweise auch schon in Anführungszeichen geprobt worden mit Aktionen, die man gemacht hat, zum Beispiel draußen mit Abständen, unter Hygienebedingungen, die dann eingehalten worden sind. Auch Online-Aktionen hat die Gewerkschaft schon erprobt. Ob es wirklich dazu kommt, das ist spannend, weil ja auch Mitte März hier Landtagswahlen sind und ob man da nicht tatsächlich die Zeit dann auch nutzt für Aktionen, das wird man sehen. Jetzt will man tatsächlich erstmal wieder versuchen, in kleinen Schritten sich irgendwie aneinander anzunähern in den nächsten Verhandlungsrunden, die dann anstehen.
Vielen Dank, unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms, zur zweiten Runde der Tarifverhandlungen in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie. China meldet heute ein Wirtschaftswachstum aus dem vergangenen Jahr von 2,3% plus. Damit ist das Land, von dem die massenhafte Verbreitung des Coronavirus ausging, eines der wenigen weltweit, das im vergangenen Jahr unterm Strich wirtschaftlich gewachsen ist. Und das hängt maßgeblich damit zusammen, dass China mit seinem autoritären Regime sehr viel härter durchgreift in der Corona-Krise. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
Hätte irgendjemand vor einem Jahr vorhergesagt, dass Chinas Wirtschaft 2020 um die 2% wachsen wird, er oder sie wäre für verrückt erklärt worden, angesichts einer so mickrigen Wachstumsprognose. Doch heute, ein Jahr nach Beginn der Covid-19-Pandemie, wirken die nun für China verkündeten 2,3% Wachstum fürs Gesamtjahr 2020 geradezu großartig. Zum Vergleich, Analysten schätzen, dass im Euroraum das Bruttoinlandsprodukt 2020 um rund 7,5% zurückgegangen ist. In Deutschland betrug das Minus rund 5%. In China, dem Ursprungsland der Covid-19-Pandemie, hat insbesondere das letzte Quartal 2020 dem Wachstum nochmal einen Schub gegeben. Von Oktober bis Dezember 2020 wuchs Chinas Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,5%, teilte Ning Yizhe heute früh in Beijing mit. Er ist der Sprecher der chinesischen Statistikbehörde und er sprach von schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allem durch die Folgen der Covid-Pandemie. Doch unter der, so wörtlich, starken Führung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei mit dem Genossen Xi Jinping in deren Zentrum, hätten sich alle Landesteile und alle Abteilungen der chinesischen Staatsführung an die entsprechenden Richtlinien zur Wirtschaftsentwicklung gehalten. Um der Wirtschaft zu helfen, hat Chinas Staats- und Parteiführung massiv neue Schulden gemacht und in Infrastrukturprojekte gesteckt. Überall in China werden dieser Tage neue Flughäfen, Straßen, U-Bahnen, Brücken, Kohlekraftwerke und so weiter gebaut. Schaut man sich Chinas Wirtschaftszahlen genauer an, werden die Probleme deutlich. So hat sich der Binnenkonsum 2020 in China unterdurchschnittlich entwickelt. Sorgen bereitet vielen Expertinnen und Experten auch die enorme Schuldenlast der staatlichen Unternehmen in China.
Steffen Wurzel zum Wirtschaftswachstum in China. Bislang waren VW und Toyota die Giganten in der Autoindustrie. Der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund an Nummer 3. Und jetzt gibt es mit dem Zusammenschluss von Fiat und der französischen PSA zum transatlantischen Konzern Stellantis einen vierten großen Player am Markt. Zu Stellantis gehört auch Opel. Und an den deutschen Standorten blicken die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eher skeptisch auf die Megafusion. Silke Hane über Stellantis.
14 Marken sind unter dem Dach des nun viertgrößten Autobauers der Welt vereint, darunter Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Maserati und natürlich Opel. Der Konzern hat weltweit 400.000 Beschäftigte und auf die könnten Einsparungen zukommen. Entwicklung, Einkauf, Verwaltung, das alles könnte mit der Zeit verschmelzen, die Zahl der Jobs im Gegenzug sinken. Das befürchtet die IG Metall vor allem für Opel, das vorher schon eine Marke unter vielen war, nun eine Marke unter sehr vielen ist. Und zwar die Marke, die im Konzernvergleich 2020 die größten Absatzeinbrüche zu verbuchen hatte. Es gibt einen Zukunftsvertrag mit dem Management, der betriebsbedingte Kündigungen bis 2025 ausschließt. Aber Stellantis-Chef Carlos Tavares ist als harter Manager bekannt. Er hat Opel nach der Übernahme durch Peugeot Citroën schon einmal durchsaniert. Dabei wurden tausende Stellen gestrichen. Werke betreibt Opel in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach. In Bochum gibt es ein Warenlager.
Berichtet Silke Hane. Heute war der erste Börsentag des neuen Großkonzerns Stellantis an den Handelsplätzen in Mailand und Paris. Die Frage an unsere Börsenreporterin in Frankfurt am Main, Claudia Werle, wie lief es denn an diesem ersten Tag?
Es war wirklich ein erfolgreiches Debüt in Mailand und in Paris. Wenn wir beispielsweise nach Mailand blicken, Stellantis-Aktien 7,5% im Plus. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Morgen ist dann noch der Start an der New Yorker Börse geplant. Warum diese Zeitverzögerung, mag sich manch einer vielleicht fragen. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn in den USA ist Feiertag, an den Börsen dort wird nicht gehandelt. Es gibt also auch keine Börsendebüts.
Wie sieht es denn generell in der Autobranche heute aus?
Wenn man von Daimler einmal absieht, gehören Autoaktien zu den Verlierern im DAX. VW-Papiere beispielsweise -0,5%, BMW-Aktien geben 0,3% nach. Das hat mit der Corona-Pandemie oder unter anderem mit der Corona-Pandemie zu tun. Morgen soll ja mit Vertretern von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in Sachen Eindämmung dieser Pandemie gesprochen werden. Von einer Verlängerung des Lockdown ist die Rede, von einer Verschärfung einzelner Maßnahmen. Vertreter der Automobilindustrie warnen bereits. Sie wollen eine Stilllegung von Werken verhindern, wie das im Frühjahr mal der Fall gewesen ist. Zu wichtig sei die Branche, so heißt das. Zu eng verflochten seien die Hersteller und die Zulieferer auch in den gesamten Wirtschaftskreislauf.
Stichwort Corona, die Passagierzahlen brechen ein. Wie kommt das an der Börse?
Ja, die Reisebeschränkungen dauern ja wirklich länger als gedacht. Von einer Fernreise, da konnten die meisten in den vergangenen Monaten wirklich nur träumen. Geschäftsreisen sind deutlich zurückgefahren worden. Ein bisschen besser lief es zwar im Frachtgeschäft, aber wenn man das alles wirklich mal zusammenzählt und die Zahlen mit denen des Vorjahres vergleicht, am Frankfurter Flughafen gab es deutliche Einbrüche bei den Passagierzahlen im Dezember, ein Minus von mehr als 80% im Vergleich zum Vorjahr. An den Flughäfen in Griechenland und in der Türkei, da sieht das nicht viel besser aus. Ja, und entsprechend dann auch die Reaktion hier an der Börse. Die Aktien von Fraport geben 1,7% nach. Noch deutlicher ist das Minus bei der Lufthansa, die Aktien 2,6% im Minus.
Wir haben vorhin gehört, China ist die einzige bedeutende Volkswirtschaft, die Wachstumszahlen in diesen Corona-Zeiten vorweist. Wie wichtig ist das jetzt aus Anlegersicht?
Sehr wichtig. China, ein wichtiger Handelspartner. Wir haben ja auch gesehen, als in Europa oder Amerika Werke wegen der Pandemie geschlossen waren, haben entsprechend chinesische Unternehmen ihr Angebot angepasst und die Bedeutung ihrer Volkswirtschaft hervorgestellt. Aber auch das ist ja vorhin angeklungen. Auch in China gibt es Probleme. Der DAX jedenfalls hat den Handelstag im Minus begonnen und steht jetzt leicht im Plus bei 13.839 Punkten.
Und dann runden wir das Bild ab mit Euro, Rente und Gold.
Der Euro kostet 1,2077 $, die Umlaufrendite unverändert bei -0,56% und die Feinunze Gold 1.837,44 $.
Der Blick auf das Börsengeschehen von Claudia Werle. Ganz herzlichen Dank. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stormberg. Hier geht's jetzt weiter mit Kultur heute.